Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jung und Unerhört, dem Nachrichtenpodcast der Kieler Nachrichten. Ich bin Jonas de la Chaux, Volontär bei den KN und ich begleite euch zusammen mit Nele Schomburg durch die heutige Episode.
Ja, moin, ich freue mich. Ein Thema hat die Menschen in Schleswig-Holstein, aber auch in ganz Deutschland in den vergangenen Wochen besonders bewegt. Taylor Swift ist seit über einem Jahr auf der ganzen Welt mit ihrer The Eras Tour unterwegs. Am Dienstag und Mittwochabend dann spielte sie ihre ersten Konzerte überhaupt in Hamburg. Unsere KN-Volontärin Hanna Sellheim hat Swifties in den Tagen vor den Konzerten getroffen und berichtet uns heute, wie sich die Fans vorbereitet haben. Hi Hanna, schön,
Hallo.
Dass du da bist.
Hallo, danke.
Den Fans hat man sicherlich die Vorfreude mehr als angesehen, ne? Erzähl mal ein bisschen.
Ja, unbedingt. Die waren natürlich schon sehr aufgeregt und haben mir ein bisschen erzählt, was sie im Vorfeld alles gemacht haben. Und das war ja bei einigen doch eine ganz schön aufwendige Vorbereitung. Freundschaftsarmbändchen basteln, sich ein Kostüm mit der Lieblings-Era überlegen. Also ich glaube, die sind da ganz schön kreativ geworden.
Diese Freundschaftsarmbänder, die sind irgendwie so im Trend bei den Taylor Swift-Fans, ne?
Mhm. Ja, das kommt von einer Liedzeile aus dem Lied You're on Your Own, Kid. Da singt Taylor Swift nämlich Make the Friendship Bracelets. Und das haben viele als Anweisung genommen. Und daraus ist jetzt irgendwie so eine Tradition geworden, dass man seine Lieblingslieder aus so Buchstabenperlen fädelt und die dann mit anderen tauscht. Und ich finde das auch irgendwie ganz süß.
Wie alt waren denn die Fans, mit denen du dich unterhalten hast?
So Anfang, Mitte 20 alle. Ich würde auch sagen, das ist so ein Großteil der Fanbase in dem Alter.
Eigentlich ja verrückt, weil Taylor Swift ja schon so lange Musik macht, ne? Und ihren Musikstil ja auch ziemlich geändert hat, von früher Country-Songs und jetzt eher so die Pop-Queen. Aber die jungen Leute, die sind da richtig mitgegangen, ne?
Ja, stimmt. Also wenn ich so drüber nachdenke, habe ich die Musik eigentlich auch schon immer gehört. Also irgendwie mit 16 fand ich dann Love Story toll, als ich meinen Führerschein gemacht habe. Das weiß ich noch, da lief immer I Knew You Were Trouble im Radio. Das war auch mal ganz lustig. Ja, und dann habe ich irgendwie wieder so während der Pandemie angefangen, die Alben zu hören. Und ich glaube, sie hat es irgendwie geschafft, sich da immer wieder neu zu erfinden und auch neue Fans dazu zu gewinnen.
Erzähl mal von den Kostümen nochmal genauer, die Fans, die du getroffen hast, angehabt haben.
Also ein hat berichtet, sie zieht sich passend zum Lover-Album an. Also die hatte vor, so ein pinkes Kleid zu tragen. Dazu diese Cowboy-Boots, die ganz viele haben. Und dann noch so pinker Lidschatten. Jemand anders wollte sich passend zum Tortured Poets Department, dem ganz neuesten Album, anziehen, mit so einem weißen Kleid und schwarzen Handschuhen, wie Taylor Swift das auch in dem Musikvideo anhat.
Haben die gesagt, warum die Musik von Taylor Swift so lieben?
Ja, eine Antwort, die ich häufiger bekommen habe, war, dass es eigentlich zu jeder Lebenslage ein passendes Lied gibt. Das scheint so ein Faktor zu sein, dass sich viele da einfach sehr gut verstanden fühlen in der Musik und auch einfach, dass die Texte sehr poetisch sind. Und manche haben auch gesagt, so diese poppigeren Lieder machen halt einfach auch gute Laune.
Das stimmt. Hanna, du bist ja selbst ein Swiftie, oder?
Das stimmt, ja, ja.
Und ich habe unter anderem in deinen Instagram-Stories gesehen, dass du selber beim Konzert warst. Erzähl doch mal ein bisschen, wie war's?
Ja, es war toll. Also echt unglaublich. Das ist eine wahnsinnige Show. Das geht ja auch 3,5 Stunden lang, aber man merkt das gar nicht, weil die Zeit so verfliegt. Und ich bin immer noch dabei, diese ganzen Eindrücke zu verarbeiten, weil ich das Gefühl habe, da ist irgendwie alle 5 Minuten neues Highlight und es geht wirklich so einmal alle der Hits durch. Also ist wirklich eine krasse Erfahrung.
Das glaube ich. Wenn du jetzt dir so ein Highlight raussuchen müsstest, was war dein absolutes Highlight?
Das ist schwierig. es gab so ein paar Momente, auf die ich mich besonders gefreut hatte. Also ich hatte mich besonders auf die Folklore, Evermore und Tortured Poets Department Sets gefreut und auf All Too Well, weil das sind meine Lieblingslieder eigentlich alle. Und es gab dann aber so ein paar Momente, von denen ich total überrascht war, weil das jetzt gar nicht so die waren, wo ich dachte, die werden irgendwie so meine Highlights, aber die fand ich dann doch total beeindruckend. Also zum Beispiel gibt es ein Lied, Marjorie, da singt Taylor Swift über ihre Großmutter. Und ich fand das so rührend, also es hat mich irgendwie total berührt, das fand ich sehr beeindruckend. Und die Stimmung bei Shake It Off, also da hat wirklich die ganze Halle gebebt, das war schon Irre. Und ich habe auch gelesen, das hat sich auch wieder als so ein kleines Erdbeben messen lassen. Ja.
Wie krass.
Wohl auch noch heftiger als während der EM. Also bis nach Schleswig-Holstein hat es gebebt.
Krass. Taylor Swift bewegt mehr als Fußball. Ist also das Fazit.
So kann man sagen, ja.
Das heißt, du hattest richtig viel Spaß, richtig viel Freude. Ich habe übrigens gelesen über sowas, dass man danach auch so eine Art Amnesie haben kann, so, weil man so im Fiebertraum ist, dass man sich nicht an alles erinnern kann. Das heißt, du würdest nochmal hingehen, wenn Taylor Swift nochmal nach Hamburg kommt.
Ich würde nochmal hingehen. Ich glaube, es wäre mir zu viel gewesen, jetzt direkt nochmal hinzugehen. Das machen ja auch einige Leute.
Ach, weil sie zweimal spielt in Hamburg, ne?
Ja, genau. Mhm. Manche haben das direkt zwei Nächte hintereinander gemacht. Das wäre mir, glaube ich, ein bisschen doll gewesen. Aber auch so in ein paar Monaten, glaube ich, da würde ich es gerne nochmal machen.
Das nächste Mal komme ich dann auch mit.
Ja, gerne.
Vielen Dank, Hanna. Schön, dass du da warst.
Ja, gerne.
Nach dem Feierabend so ein schönes, kühles Feierabendgetränk im Lieblingslokal um die Ecke. Im Sommer geht das natürlich am besten draußen. Leider haben viele kleine Restaurants und Kneipen keinen eigenen Platz, um ihre Gäste im Freien zu bedienen. Mit Parklets könnten Gastronomen in Kiel schnell und unkompliziert eine Außenterrasse errichten. Das Problem: für die provisorischen Holzbauten am Straßenrand müssen Parkplätze weichen. Während der Corona-Zeit hat die Stadt die Genehmigung für die Außenterrassen schnell erteilt. Jetzt tut sie sich allerdings ein bisschen schwerer. Die Begründung der Stadt: sie will erst einen Leitfaden erstellen, der klar vorgibt, unter welchen Umständen ein Parklet genehmigt oder abgelehnt wird. Ede, was meinst du? Was hältst du davon?
Also ich kann es erstmal total verstehen, dass die Gastronomen sich darüber beschweren, dass sie halt das nicht mehr machen dürfen, weil wenn ich im Sommer irgendwie in ein Restaurant gehe und das Wetter ist gut, dann möchte ich natürlich auch draußen sitzen.
Klar.
Und deswegen haben die ja recht, das ist ein totaler Publikumsmagnet, ne, wenn man Außenplätze hat.
Auf jeden Fall.
Hier im Speziellen, bei uns im Artikel ging es ja um das Café Alma, was vorher die Gaslaterne war. Und die Gaslaterne hatte ja durch Corona diese Parklets irgendwie zugewiesen bekommen und hatte dann ja nach Corona nicht mehr aufgemacht. Und jetzt ist da das Café Alma drin und hat diese Genehmigung nicht mehr, obwohl der Vorbesitzer von der Gaslaterne so getan hat, als wäre das selbstverständlich, dass diese Außenplätze wieder mitgenutzt werden können. Und jetzt hat das Café Alma nochmal den Antrag gestellt und es geht halt nicht mehr so.
Ja, ist das Café natürlich in der Bredouille, wenn man davon ausgeht, irgendwie man hat hier ein schönes Café mit Außengastronomie und kann da schön die Leute bedienen, so wie der Laden vorher auch. Und dann geht es auf einmal nicht mehr. Ist natürlich, rechnet man natürlich dann vielleicht auch nicht mit. Und wirtschaftlich natürlich auch ein Problem, denke ich mal.
Ja, auf jeden Fall. Es geht ja auch darum, dass dafür Parkplätze wegfallen würden. Also zum Beispiel in der Gutenbergstraße war das ja in Corona-Zeiten auch ganz doll so, dass die Restaurants da ihre Parkplätze aufgestellt hatten und dann halt Parkplätze wegfallen. Aber für mich klingt das bis jetzt so, als wäre das gar nicht das Problem, weil die AnwohnerInnen haben sich ja noch nicht beschwert, sondern die Stadt bzw. ja die Ratsversammlung macht da ja eher so ein bisschen Stress, dass es da halt erst diesen Leitfaden geben soll, damit man halt auch weiß, okay, wer darf diese Parklets haben und wer nicht.
Das heißt, sie nehmen auch pauschal gerade gar keine Anträge an, oder?
Nee, so habe ich es verstanden.
Ja, genau. Okay. Das ist dann wieder typisch so ein bisschen, was die Bürokratie angeht. Es muss alles erstmal so seine geregelten Bahnen laufen, bevor man da irgendwelche Präzedenzfälle schafft. Ich glaube, wir wohnen in der Innenstadt und dass da nicht auf jede Person Parkplatz kommt, ist irgendwie eigentlich ja selbstverständlich.
Ja.
Und dann habe ich auch lieber ein paar nice Gastronomien, die eben halt auch draußen Sitzplätze haben, dass man da auch das Wetter genießen kann, anstatt dass da überall die Autos stehen.
Ja. Also ich habe auch letztes Jahr oder in der Corona-Pandemie war das ja eher, habe ich auch gesehen, dass das total viel genutzt wurde. Also ich hätte mich, glaube ich, da nicht so hingesetzt, so mitten an die Gutenbergstraße, weil es halt auch voll laut ist, aber es war schon voll da auf diesem Parkstreifen, fand ich.
Ja, klar.
Es wurde schon gut angenommen.
Die Beschränkung zu der Zeit, so dass da war es natürlich, kann ich auch verstehen, dass es da natürlich einfacher lief, da die Genehmigung zu erteilen.
Ja, auf jeden Fall. Also man hatte so ein bisschen das Gefühl, in Corona-Zeiten ging so alles. irgendwie wurde alles möglich gemacht und jetzt will man das halt wieder mit Bürokratie irgendwie so ein bisschen erschweren. Ich hoffe auch, dass es jetzt nicht mehr ein Jahr dauert, bis das passiert, sondern dass sie diesen Leitfaden halt mal machen, damit die Gastronomen da auch weiterkommen. Weil wenn jetzt das Café Alma sagt, hey, wir haben jetzt irgendwie nur die Hälfte an Plätzen, als wir gedacht haben, dann müssen die auch erstmal ein Jahr über die Runden kommen. Also wenn dieser Leitfaden jetzt ein Jahr dauert, ich glaube, das wäre schon ein Problem. Also ich hoffe einfach, dass die da ein bisschen schneller sind.
Ja, auf jeden Fall. Das wäre für die Gastronomen zu wünschen, die ja in der Corona-Zeit sowieso eine schwere Zeit hatten, auf jeden Fall.
Jo, genau. Jonas, die Punks sind zurück auf Sylt.
Nein.
Was ja im Sommer 2022 mit dem 9-Euro-Ticket begonnen hat, geht jetzt in die dritte Runde. Und jetzt ist es nicht mal mehr so spontan, sondern ziemlich organisiert. Für 6 Wochen baut sich nämlich da die Gruppe Aktion Sylt ihr Protestcamp auf und erwartet mehrere hundert Menschen, die da mitmachen. Oha. Kernthema ist die Gentrifizierung von Sylt und die Kritik daran, dass sich die Reichen es auf der Insel bequem machen und sich Normalsterbliche nichts mehr leisten können. Die Aktion im Pony vor ein paar Wochen hat bestimmt auch noch mal ein paar Menschen motiviert, die Insel aufzumischen. Was ist mit dir? Hast du deinen Schlafsack schon eingepackt?
Na logo! Morgen geht's los. Nein, ich habe meinen Schlafsack noch nicht eingepackt. Ich finde es vom Ding her eigentlich eine ganz feierliche Aktion, dass die Punks sehr schön Sylt ein bisschen aufmischen. Ich selber habe jetzt aber noch keinen Zug gebucht.
Ja, also ich kann die auch ein bisschen verstehen und ich finde, man hat ja schon so ein bisschen geschmunzelt, als die da 2022 auf der Insel plötzlich standen,
ja,
irgendwie mit dem
Fall.
9-Euro-Ticket endlich mal genug Geld, um da auch auf diese posche Urlaubsinsel zu fahren. Aber genau, ich habe jetzt auch keine Intention, da mitzufahren, finde es aber irgendwie ganz nett und finde, wenn das friedlich bleibt, dann ist das doch irgendwie eine ganz nette Aktion.
Ja, auf jeden Fall, sehe ich auch so. Und damit sind wir schon wieder bei unserer wöchentlichen Rubrik der Person der Woche und unsere heutige Person sind gleich 6 auf einmal, die Lokführer-Azubis der Deutschen Bahn aus Kiel und dem Umland. Für ihr Projekt Bahn-Azubis gegen Hass und Gewalt haben sie bundesweit den 1. Platz belegt. Das Projekt haben sie zum Thema Gewalt gegen Frauen gemacht und das hat unter anderem einen Flashmob umfasst, als auch einen 3-teiligen Podcast mit betroffenen Frauen.
Finde ich, ist eine richtig gute Aktion, besonders wenn so junge Leute sich halt über sowas Gedanken machen und dann so ein umfassendes Projekt daraus entsteht, finde ich richtig stark.
Ja, total. Und dann wurden sie natürlich auch mit dem 1. Platz belohnt noch gleichzeitig, also runde Nummer, würde ich sagen.
Jo, verdient.
Dann nochmal für euch der Hinweis, dass wir alle Artikel, über die wir heute gesprochen haben, natürlich auch zum Nachlesen für euch in den Shownotes verlinkt haben. Und damit kommen wir jetzt auch zu unserem Nachrichtenblock.
Im Fall der getöteten 17-Jährigen und dem schweren Verkehrsunfall am Stresemannplatz in Kiel hat das Landgericht jetzt ein Urteil gesprochen. 5 Jahre muss der 20-jährige Ex-Freund des Opfers ins Jugendgefängnis, weil er am 18. Oktober 2023 seine Ex-Freundin mit einem Messerstich ins Herz tötete. Die Jugendkammer am Landgericht Kiel verurteilte den zum Tatzeitpunkt 19-Jährigen unter anderem wegen Körperverletzung und Freiheitsberaubung mit Todesfolge. Das Strafmaß liegt deutlich unter der Forderung von Staatsanwaltschaft und Nebenklage, die nun Revision gegen das Urteil einlegen wollen.
Nach dem Großbrand auf der Lüssenwerft vor rund 3 Wochen kam diese Woche der nächste Schock. Es gab wieder Feueralarm auf der Werft, zu dem die Feuerwehr mit 60 Mann ausrückte. Vor Ort angekommen, konnten sie aber schnell Entwarnung geben. Es hat nur ein Handschuh gebrannt. Niemand wurde verletzt und nach guter Belüftung konnte in der Werfthalle weitergearbeitet werden.
Eine freudige Info für Studierende der Uni Kiel. Der Radstreifen an der Ulzhausenstraße, der den oberen Campus am Audimax und den unteren Campus mit Sportforum und Unibibliothek verbindet, wird verbreitert auf in Teilen bis zu knapp 4 Meter. Mehr Platz, um sicher den Uniberg runterpesen oder hochstrampeln zu können. Die Bauarbeiten sollen vor Semesterstart abgeschlossen sein.
Und der nächste Transfer von Holstein Kiel ist fix. Die Störche verpflichten den bosnischen Nationalspieler Armin Gigovic. Der 22-Jährige wurde zuletzt mit den dänischen Spielern vom FC Midtjylland Meister in der Superliga. Er soll das zentrale Mittelfeld stärken. Sportlich geht's weiter mit unserem Ausblick auf die nächste Woche. Die Canes empfangen nämlich am Samstag die Dresden Monarchs. Das Heimspiel in der deutschen Football League gegen das Top-Team aus Dresden fängt um 16 Uhr an. Der Vorplatz öffnet ab 14 Uhr seine Tore. Für die Canes geht's um die bestmöglichste Platzierung vor den Playoffs und Abstand zum Tabellenende. Nele, gehst du auch hin?
Ich kann leider nicht, bin auf Fehmarn, aber da finden sich bestimmt ein paar Leute, die das gerne gucken möchten.
Mit Sicherheit.
Jonas, dann startet auch nächste Woche Mittwoch endlich wieder das Wacken Open Air.
Oha!
Die Leute, die gerne Rock und Metal mögen, die sind bestimmt schon ganz aufgeregt.
Mit
die
Sicherheit.
Die letzten Jahre ist das Festival ja oft richtig ins Wasser gefallen, auf gut Deutsch gesagt.
Ja, total. Das war eine absolute Schlammschlacht.
Dieses Jahr sieht es aber ganz gut aus.
Echt?
Ja, also es gibt eine Regenwahrscheinlichkeit von 50% oder so, aber das heißt ja nichts. Also ja, bis jetzt könnte es auch den größten Teil trocken bleiben. Das wäre den Besuchern auf jeden Fall zu wünschen. Dann haben wir noch einen Veranstaltungstipp für euch. Auf der schwimmenden Bühne beim Bootshafensommer in der Kieler Innenstadt erwartet die BesucherInnen während der nächsten Woche Bands aus verschiedenen Genres. Am Sonnabend, den 27. Juli, haben beispielsweise die Bands Los Pachamama und Moja ihren Auftritt. Neben Musik und Tanz gibt es ein Kulturprogramm mit kreativen Workshops und einem gastronomischen Angebot vom Fischbrötchen bis zum veganen Crepe. Mehr zu lokalen Themen lest ihr auf kn-online.de. Das war's mit unserer heutigen Folge Jung und Unerhört. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder in unseren KN-Podcast reinhört. Ciao!